Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Wenn in nicht allzu ferner Zukunft die Amazon Allstars und die Google Giants in der Fußball-Bundesliga darum kämpfen, wer Spitzenreiter Jabba Dabba Doo Yahoo in der Tabelle auf den Fersen bleibt, dann werdet ihr euch Zeiten zurückwünschen, in denen RB Leipzig und die TSG Hoffenheim oben mitgemischt haben. Fakt ist, Leipzig ist Tabellenführer und die Bayern, die nicht mehr. Und hey, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 11. Spieltag mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Zurück nach der Rote-Bete-Chips-Vergiftung und schon schlägt ihm was anderes auf den Magen. Servus Christopher.
Lass mich.
Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo.
Lass ihn nicht.
Konstantin, was nimmst du denn von diesem Spieltag mit in die Woche?
Tja, war eigentlich ein ganz netter Spieltag, würde ich sagen. Also ich fand das Tor war nett gewesen und auch ansonsten die Stimmung war gut. Klasse Spiel in Darmstadt.
Wir müssen irgendwann die Kurve kriegen und vielleicht auch ein bisschen ernsthafter diskutieren. Weil wir können
okay, wir müssen ernsthaft diskutieren.
Ja, genau.
RB Leipzig ist Tabellenführer. Oh mein Gott. Ja, ansonsten fällt mir wenig ein. Wir hatten ein Spitzenspiel, wo ein Ausgang oder ein Spielausgang zu beobachten war, der, wenn man den Spielverlauf gesehen hat, gar nicht so überraschend war. Und ansonsten ist es zumindest jetzt erstmal schön, dass in der Bundesliga einige Mannschaften um die Tabellenspitze kämpfen. Hat man ja auch als Bundesliga-Fan lange nicht mehr erlebt.
Also auch in den 90ern zuletzt gewesen sein, glaube ich.
Bitte?
Muss so in den 90ern zuletzt gewesen sein, glaube ich.
Also ich denke, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man noch knappe Titelrennen damals, aber ansonsten, wie gesagt, zumindest auch für den in Anführungsstrichen neutralen Fan, der gern zu Rate gezogen wird, ich weiß gar nicht, wer das sein soll, aber jedenfalls dieser eine neutrale Fan, der wird das natürlich schon genießen, wenn dann auch einige Mannschaften mit unterschiedlichen Spielkonzepten und auch mit unterschiedlichen Charakter um die Tabellenspitze mitkämpfen. Wie lange wir das beobachten können, das ist jetzt mal noch fraglich. Aber zumindest jetzt die Momentaufnahme ist ganz nett und das macht ja auch zumindest, was die Tabellenspitze anbelangt, macht dann die Bundesliga auch viel Spaß.
Bartra sagt im Kicker, wir wollen Meister werden. Kampfansage an die Bayern. Lange nicht da gewesen. Christopher, was nimmst du mit von diesem Spieltag in die Woche?
Das Pressebriefing gefehlt.
Ja, dass es neben Fußball auch noch ganz andere schöne Sportarten gibt. Habe mich jetzt so langsam in das Schach eingewöhnt. Da wäre ich jetzt so langsam warm und muss ich natürlich jetzt irgendwie einen Ausgleich suchen, wenn der Fußball einem nicht mehr das Erfolgserlebnis geben kann, was man irgendwie vorher gewöhnt war.
Sitzt daheim und singst die ganze Zeit Rot-Weite Schachbrett. Wir wollen Rot-Weite Schachbrett. Rot-Weite Schachbrett. Ich habe gedacht,
dass du zumindest einen Witz machst über die mangelnde Befriedigung in Christophers Privatleben, aber du hast es nochmal unterboten. Nee. Herzlichen Glückwunsch.
Na, ich dachte, er sucht jetzt irgendwie ein Bauernopfer, aber...
So, und jetzt haben wir alle schlechten Wortspiele gemacht. Ich habe hier fünf Kästchen, die habe ich alle abgehakt und damit habe ich jetzt keins mehr. Und wir können ernsthaft über Fußball sprechen, möglicherweise. Waren ja schon ein paar interessante Spiele dabei an diesem Wochenende. Ich hätte also gesagt, Länderspielpause war, lasst uns einfach so ja mal über ein paar Spiele sprechen, um wieder reinzukommen, ohne großen Schwerpunkt. Konstantin, du darfst dir aussuchen, mit was wir anfangen.
Mit Dortmund, Bayern.
Ein 1-0-Sieg für Borussia Dortmund durch das Tor von Pierre-Emerick Aubameyang, 11. Minute, Götze! Ja, Götze tunnelt bei der Vorarbeit Hummels vor eine lange Ballbesitzphase des BVB und Borussia Dortmund mit guten Chancen. Die Bayern hinten raus auch mit Chancen. Lattenschuss Xabi Alonso. Die Bayern mit mehr Ballbesitz, 66% mit der höheren Passquote, 85-70%. Aber die drei Punkte gehen nach Dortmund. Konstantin, warum?
weil Dortmund früh getroffen hat und dann die Führung über die Runden gebracht hat.
Die taktische In-Depth-Analyse von Konstantin
Ja, Eckmann. Sehr stark, also so war das noch was mit der TV-Karriere. Also um ein bisschen seriöser das mal zu analysieren, ist es so, dass Dortmund zumindest mit der etwas ungewöhnlichen Grundformation erstmal ins Spiel gegangen ist, 5-3-2, sieht man ja jetzt auch nicht so häufig, gerade auch mit Götze und Schürrle im zentralen Mittelfeld oder auf den Achterpositionen. Das ist auch was, was man bei Tuchel noch nicht gesehen hat, rein von den Spielertypen her, dass gerade jemand wie Schürrle auch auf einer linken Achterposition spielt. Etwas überraschend gewesen, aber hat sich zumindest in der Anfangsphase ausgezahlt, denn Dortmund hat ja doch sehr hoch gepresst, sehr aggressiv gepresst. Schürrle mit dem Fokus in Richtung Kimmich und Lahm, da auf der rechten starken Bayern-Seite, die ja oftmals im Spielaufbau involviert ist, da ein bisschen den Fluss unterbrochen auch. Götze wiederum gependelt zwischen Thiago und Alonso, da sehr viele Meter gelaufen, auch sehr clever eigentlich, quasi zwei Spieler ausgeschaltet oder zwei Spieler gedeckt in einigen Situationen, was man auch erstmal hinbekommen muss. Also Götzes Defensivspiel wird sowieso ein bisschen unterschätzt, rein vom individuellen Pressing her ja schon einer der ganz ganz guten Spieler einfach der Bundesliga. Also das Pressing hat zumindest sehr gut funktioniert beim BVB, auch mit dem Herausrücken der Halbverteidiger, die dann immer wieder in die Zwischenräume gerückt sind, wenn Gefahr bestand. Also der BVB war sehr aktiv in den ersten 20, 25 Minuten und hat in dieser Phase, also es war ja schon das Tor in der 11. Minute, also hat in dieser Anfangsphase, in der man auch viel Druck auf den bayerischen Spielaufbau ausüben konnte, viele Umschaltsituationen kreieren konnte, auch offene Räume gefunden hat gegen Bayern, konnte man eben ein Tor erzielen und dann ab der 25. Minute das mehr oder weniger verteidigen. Man hat sich ja dann doch auf einzelne Konterangriffe beschränken müssen, weil sie doch dann die Bayern langsam aber sicher aufgrund des nachlassenden Pressings des BVB dann längere Ballstaffetten initiieren konnten. Der Ball lief dann besser durch die Reihen der Bayern. Sie haben auch einfach ein bisschen mehr Tempo rausgenommen eigentlich aus dem Spiel und das dann etwas klarer strukturiert, auch viel hinten herum gespielt, einfach Ballbesitz gehabt erst einmal, um die Partie zu beruhigen, um eben auch weniger Gegenpressing-Situationen hervorzurufen, was den Bayern nicht so zugute kam in der Anfangsphase der ersten halben Stunde. Und nach eben den BVB auch nach hinten gedrückt, der dann sich auch, wo dann die Fünferkette tief stand und eben dann, dass der Rausrücken nicht mehr so gab. Götze, Schürrle haben sich zurückfallen lassen, standen dann tief vor der Abwehr. Also der Pressingdruck war weg, der BVB musste verteidigen und hat das eigentlich bis auf wenige Ausnahmen gut hinbekommen in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit. Da gab es den einen Schachzug von Ancelotti, wo er Costa gebracht hat für Kimmich. Umstellung auf 4-4-2, Müller von der rechten Seite ins Zentrum. Müller, der auf der rechten Seite nicht zur Geltung kam, wie so häufig eigentlich in dieser Saison, im Zentrum dann etwas im Schatten von Lewandowski umhergetriftet, um Bälle zu bekommen. Hat viel besser funktioniert. Costa hat die Außenbahn attackiert, weil Schmelzer sich innen orientiert hat an Lewandowski, war die Außenbahn oftmals frei für ihn. Da gab es doch einige, zumindest semi-gefährliche Szenen für die Bayern. Tuchel reagiert mit der Durmeinwechsel, um die linke Seite abzusichern. Auch da gab es ja Umstellungen beim BVB während der Halbzeitpause, Seitenwechsel zwischen Götze und Schürrle. Ramos dann defensiver, 5-4-1 eigentlich in der zweiten, dritten Pressingphase. Also auch da Tuchel nochmal gut reagiert auf Ancelotti. Und dann ging es eigentlich die letzten 20 Minuten nur noch darum, kriegt Bayern noch eine Situation zustande, in der die individuelle Klasse wirkt und man hinter die Abwehr von Dortmund kommt und womöglich den Ausgleich erzielt. Hat nicht funktioniert. Dortmund selbst vergibt auch noch eine Chance in Persona von Pierre-Emerick Aubameyang. Und am Ende ist es 1-0 für den BVB ausgegangen.
Soweit die 5000 Wörter In-Depth-Analyse von Konstantin Eckner. Christopher, was hat denn bei den Bayern nicht gepasst und warum haben sie hinten raus auch diese eine Situation nicht mehr gehabt, dass sie sich halt diese Chance doch noch rausgespielt haben? Denn es waren Möglichkeiten da, die Bayern damit mehr Druck, Konstantin hat es ja auch angesprochen, ich habe den Lattenschuss von Xabi Alonso angesprochen, aber jetzt gerade Großchancen herausgespielt, das war relativ wenig bis gar nicht bei den Bayern. Warum?
Weil, also vorneweg vielleicht nochmal, ich habe hinterher auch so ein paar Diskussionen von Bayern-Fans gesehen und gelesen, die dann auch gemeint hätten, dass das jetzt ja gar nicht so ein schlechtes Spiel gewesen wäre und für Bayern-Verhältnisse extrem dominant Dortmund. Das mag vielleicht stimmen. täuscht natürlich einerseits ein bisschen darüber hinweg, dass Dortmund selbst nicht besonders gut war, sondern allenfalls eine etwas überdurchschnittliche Leistung gereicht hat zum Sieg, zumindest jetzt vom Offensivfußball. Was bei Bayern nicht funktioniert hat, ist eigentlich, lässt sich eigentlich auf einen relativ einfachen Nenner zurückzuführen. Und zwar war das die relativ starke Eindimensionalität in der Chancenkreierung. Also das Spielmuster war relativ klar gezogen, war eigentlich so ab der 15. Minute dann wirklich auch konsequent vorgetragen. Ziel war es, möglichst Alaba oder Ribéry dann auf der linken Außenbahn freizuspielen und Flankensituationen zu kreieren, um dann einen Pass in den Rückraum zu spielen. Die Bayern hatten im gesamten Spiel ungefähr 30, also nicht ungefähr, sondern genau 30 Flanken geschlagen, was ein abstrut hoher Wert ist. Einfach aus dem Grunde, weil Flanken jetzt für mich nicht die allergrößte Chancenkreierungsquelle sind. Also es ist einfach, wenn der Gegner gut steht und wenn der Gegner auch mit einer Dreierkette spielt, wie jetzt Dortmund im Zentrum mit Bartra, Sokratis und Ginter, dann auch noch relativ massiv steht gegen einen Lewandowski, dann ist es jetzt für mich nicht die beste taktische Herangehensweise und auch nicht die allercleverste, wo ich jetzt sage, da hat man sich vor dem Spiel viel Gedanken gemacht, wie man auf eine mögliche Dreier- bzw. Fünferkette reagiert. Das fand ich eigentlich insofern erschreckend, dass Ancelotti auch nicht geschafft hat, in der Pause eine gewisse Umstellung herbeizuführen, sondern es war eigentlich nach dem Motto, ja gut, die ersten 15, 16 Versuche, die wir in der ersten Halbzeit gesehen haben, die haben nicht funktioniert. Na egal, wir spielen schon weiter, weil irgendwann wird sich diese eine Chance ergeben. Und die hat es aus dem Grund einfach nicht gegeben, weil erst nur Lewandowski im Zentrum war und bei Bayern so die Nachrückbewegung aus dem Mittelfeld gefehlt haben, dass die Flanke oder der Pass in den Rückraum einfach nicht möglich waren, weil auch keine Spieler nachgerückt sind. Das liegt auch so ein bisschen im Naturell der Spieler natürlich. Ein Kimmich, ein Thiago, ein Alonso schon gar nicht, sind jetzt keine Spieler, die in den Strafraum reindrücken. Das Vidal ist schon eher so ein Spieler, aber jetzt auch nicht so derjenige, das jetzt bei Bayern bis ins allerletzte Detail exerziert. Manch einer mag sich vielleicht noch so ein bisschen an die Heinkes-Ära oder das erste Jahr unter Pep Guardiola zurückerinnern. Da war es Schweinsteiger, der häufig diese Position bei Bayern gespielt hat, der nochmal nachgerückt ist, aufgerückt ist und dann auch eine Phase hatte in seiner Karriere, wo er dann relativ viele Kopfballtore erzielt hatte, weil er einfach so die zweite, dritte Option dann war. In dieser Phase oder in dem Moment kann ich natürlich auf Flanken spielen, aber wenn ich jetzt nur den Strafraum nur einfach besetzt habe, dann ist das Flankenkonzept natürlich viel zu wenig. Hinzu kommen natürlich, was Konstantin dann schon angesprochen hat, dass Dortmund sich dann halt relativ geschickt verteidigt hat und dass da vielleicht auch die Personalauswahl von Ancelotti da nicht hundertprozentig glücklich war. Es war da schon sehr, sehr auffällig, dass Alonso und Thiago sich der Aktionsradius doch sehr, sehr überschnitten hat, dass es manche Szenen gab, in denen sie sich ja nicht nur wortwörtlich, sondern auch wirklich physisch auf den Füßen standen. Da passt einfach aktuell die Abstimmung nicht. Und wenn man das Ganze groß ein bisschen weiterspinnen will, dann ist Bayern eigentlich mittlerweile seit der letzten Länderspielpause wirklich in diesen Negativzyklus eigentlich schon reingelaufen, obwohl die Ergebnisse phasenweise ganz okay waren, Spiele gewonnen wurden. Aber die Spielmechanik hat sich eigentlich nicht verbessert oder nicht verändert. Und das ist eigentlich die ganz große Gefahr, die ich aktuell sehe, weil der Fußball von Ancelotti doch mittlerweile sehr, sehr ausrechenbar ist. Und in der Bundesliga es dann doch genügend Mannschaften und Trainer gibt, die das Ganze taktisch vielleicht sogar kontern können oder sogar zu ihrem Vorteil ausnutzen können. Zumindest war das jetzt zu den Personen Nagelsmann und Tuchel in den letzten beiden Partien zu sehen.
Christopher, wie groß ist der Ausschlag auf deinem Leck mich am Arsch, jetzt waren wir viermal Meister und werden es in diesem Jahr vielleicht doch nicht pro Meter? Von 0 bis 10?
Ja, schwer zu sagen. Also, wenn du jetzt das Ganze noch ein bisschen weiterspinnen willst, kann man natürlich die Frage stellen, nach der Ursachen oder auf die Ursachenforschung gehen. Einerseits sehe ich natürlich vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler eine gewisse physische Mattheit, in dem Sinne, dass einfach nicht mal die hundertprozentige Bereitschaft da ist, in so einem Spiel dann wirklich auch sich die nötige Fokussiertheit an den Tag zu legen. Das bringt halt dieser Erfolg einfach mit sich. Das zeigte sich auch bei vielen großen Mannschaften. Das lässt sich auch schwerlich wegdiskutieren. Da ist dann wahrscheinlich eher die Frage an den Sportvorstand beziehungsweise die Vereinsführung selber, da müssen sich die Bayern Verantwortlichen da auch selbst hinterfragen, ob nicht der Umbruch, der jetzt so ein bisschen eingeleitet wurde, der ja relativ soft mit dem Abgang von Schweinsteiger ja irgendwo angefangen hat, ob der nicht konsequent genug nachverfolgt wurde und man die Chance, Trainerwechsel hin zu Personal, größeren Umbruch, nicht hätte in dieser Saison schon machen können, wenn nicht sogar müssen, weil es doch relativ viele Positionen auch gibt, wo man einfach auch merkt, da sind die Spieler dann doch schon vielleicht ein Stück weit über ihren Zenit. Das heißt jetzt nicht, dass sie jetzt schlechte Fußballer sind oder dass sie nicht mehr den Ansprüchen vielleicht für Bayern München genügen, aber dass es dann doch an der einen oder anderen Stelle Probleme mit sich bringt. Alonso war jetzt, glaube ich, das signifikanteste Beispiel. Gegen Hoffenheim schon einen relativ kapitalen Fehler, der nicht zum Gegentor führte. Gegen Dortmund jetzt am Gegentor beteiligt, in dem Sinne, dass er ein Kopfballduell gegen Schürrle verliert, was sich jetzt von einem defensiven Mittelfeldspieler jetzt vielleicht auch nicht unbedingt erwarten möchte oder erhoffen möchte. Und dann natürlich noch diesen kapitalen Fehler, der die Großchance für Aubameyang einleitet. Also das sind halt einfach Positionen, die es dann so im Bayern-Kader gibt. Lahm, Ribéry und Robben sind dann noch weitere, wo der Kader vielleicht einfach schon auf 4, vielleicht 5 Positionen einfach schon ein bisschen über den Zenit hinaus ist, wo der Umbruch im Gesamten nicht gänzlich eingeleitet wurde. Und das Schöne an diesen Spitzenspielen ist eigentlich, dass in diesen Partien diese Fehler dann auch gnadenlos aufgezeigt wurden. Das war jetzt gegen Atletico Madrid schon so ein bisschen so, beim Champions League Hinspiel in dieser Saison. Und das war jetzt auch gegen Dortmund so zu sehen. Und bin jetzt mal gespannt, wie sich das jetzt ein bisschen weiterentwickelt. Es wird ja noch ein Spiel gegen Atletico geben, wo es wahrscheinlich um den Gruppensieg geht, plus dann das Spiel gegen Leipzig kurz vor Weihnachten, was dann, glaube ich, dann auch nochmal so ein bisschen diesen Indikator dann unterstreichen wird, wo eigentlich diese Bayern-Mannschaft aktuell steht und wie weit oder wie tragfähig die Leistungsbereitschaft oder der Leistungszenit von einigen Spielern dann noch ist.
0 bis 10 war die Skala?
Der Angepisst-Skala, ja, also 5 bis 6. Also schon relativ stark, aber wie ich es einführend schon gesagt hatte, bei meiner Einschätzung zum generellen Spiel, was bei Bayern falsch gelaufen ist, mich ärgert es eigentlich umso mehr, weil ich Dortmund nicht besonders gut gesehen habe. Also vielleicht täuschte auch mein Eindruck. Die ersten 15 Minuten, klar, war das Pressing gut vorgetragen, aber danach fand ich Dortmund wirklich allenfalls durchschnittlich und ich habe sowohl unter Tuchel als auch natürlich in der Ära unter Jürgen Klopp viele bessere Dortmunder Auftritte in der jüngsten Vergangenheit gegen Bayern gesehen als dieses Spiel jetzt. Und deswegen ist es für mich eigentlich umso ärgerlicher, dass der FC Bayern in diesem Spiel dann mit so einer Niederlage rausgeht.
Na gut, das Pferd spielt natürlich auch noch so hoch, wie es muss.
Absolut. Konstantin, wie groß ist dein Ausschlag auf der Leck mich am Marsch? Jetzt waren die Bayern viermal Meister und in dieser Saison könnte der BVB tatsächlich dranbleiben, oh Meter.
Also ich habe natürlich mit so einer vulgären Messskala nichts zu tun. Bei 8. Also, nein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es war natürlich jetzt nur ein Spiel und da gibt es noch die große unbekannte RB Leipzig, wo ja auch noch nicht klar ist, ob sie es durchziehen können. Spielerisch und auch so von den, sagen wir mal, vom Kader her. Da wird vielleicht im Winter nochmal ein bisschen nachgerüstet. Und dann hast du Bayern, die jetzt, wie Christoph ja auch schon ausgeführt hat, eben aktuell nicht so gut sind, nicht so gut performen, was man teilweise noch kaschieren kann, aber eben auch nicht in jedem Spiel in der Lage ist zu kaschieren. Und auf der anderen Seite Dortmund, die auch ein bisschen pendeln von mittelmäßiger Leistung gegen, weiß nicht, Hertha BSC und dann eben eine bessere Leistung gegen Bayern. Ich fand die Leistung jetzt BVB nicht so schlecht. Aber auch im Kontext gesehen eben nicht so schlecht. Also auch im Kontext dessen, was sie in dieser Saison gerade auch in den letzten Wochen teilweise gezeigt haben. Das war nun mal nicht immer so überzeugend. Und deshalb habe ich auch nicht erwartet, dass sie jetzt gegen Bayern auf einmal ein Feuerwerk abbrennen.
Nee, das war das jetzt auch gar nicht gemeint. Also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass die sich jetzt hier wie die Kickers und mit Tsubasa drei Seitfalls hier das Ding da reinmachen und eine Passstaffette mit 300 Ballaktionen hinlegen in Folge. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet, aber es war halt dann phasenweise schon so, gerade so diese Phase so ab der 20. und 25. Minute, als Dortmund dann schon so ein bisschen, ich will nicht sagen ins Schwimmen gekommen ist, aber wo sie doch relativ viele Flanken auch zugelassen haben. Und da hätte ich eigentlich zum Beispiel von Tuchel viel früher auch eine Adaption der Taktik erwartet. Auch dieses musste Alaba Ribéry freispielen auf der Außenbahn. Das hatte, ja, ich will nicht sagen im Minutentakt, aber es hatte ja permanent auch geklappt. Das war ja eigentlich dieses Paradoxe. Und dass dann aber aus diesen Kontersituationen, die ansatzweise da waren, dann auch mal so wenig rausgekommen sind. Das ist eigentlich eher so, was ich dem BVB an dieser Stelle vorhalte, wo ich sage, das war nicht hundertprozentig gut gespielt, weil auch ein Punkt, der sehr, sehr auffällig war, wenn man jetzt auch so die Überlegung von Pep Guardiola mal so ein bisschen mit einbezieht, die er gegen Dortmund getroffen hatte. Aubameyang hat zum Beispiel gegen Hummels relativ oft gespielt, in 1 gegen 1 Duellen. Die Taktik von Pep Guardiola war es immer, einen möglichst schnellen Spieler gegen Aubameyang zu stellen, zum Beispiel namentlich Alaba. Dann hat er irgendwie taktisch so umgestellt, dass Bayern in der Dreierkette gespielt hat und Alaba war linker Halbverteidiger und stand dann immer auf der Aubameyang-Position, um genügend Schnelligkeit auch mit reinzubringen. Und Ancelotti hat eine andere taktische Herangehensweise, die viel, viel konservativer ist und viel mehr auf der Mentalität der eigenen Stärke beruht. In dem Sinne, dass er dann diese Anpassung eben nicht vornimmt, weil er sagt, Hummels wird das schon irgendwie hinkriegen. Und das ist eigentlich so dieses, das, was ich jetzt an diesem so besonders finde, dass es Dortmund dann nicht geschafft hat, daraus nicht sogar noch aus diesen kleinen 1:1 Vorteilen dann nicht noch mehr rauszuholen. Das war jetzt so mein Kritikpunkt.
Ja, kann man sich vorbringen. Ich meine, andererseits ist es aber auch so, dass, also Tuchel hat jetzt in dieser Saison auch gezeigt, dass er, ich meine, er ist natürlich ein guter Trainer, aber er ist jetzt auch, wie soll man das ausdrücken? Ich will jetzt eigentlich ihn nicht irgendwie herabsetzen irgendwie, aber es ist zumindest so, dass er natürlich auch irgendwo seine Grenzen hat.
Er findet halt Männerfußball eigentlich auch ganz geil.
Hat er ja sogar zugegeben, ja, genau. Also zerstört vielleicht ein bisschen das Bild des Intellektuellen, aber es ist so, dass er gerade auch in den großen Partien, hat der BVB ja letzte Saison auch gerade viele solche großen Partien verloren. Es ist schon so, dass er auch da nicht immer die beste Entscheidung trifft und sich vielleicht auch einfach manchmal seiner Sache nicht ganz so sicher ist. Und also das zumindest sollte, berechne ich immer so ein bisschen mit ein. Also so talentiert wie Tuchel als Trainer ist und so talentiert wie seine Mannschaft ist, es gibt trotzdem auch da Schwächen und es ist nicht so, dass er unfehlbar wäre oder sowas. Genauso wie Ancelotti, nur Ancelotti auf der anderen Seite macht weniger. Und deshalb kann man ihn fast weniger ankreiden, wobei es natürlich gerade im Spielaufbau der Bayern aktuell schon einige eklatante Probleme gibt, die er beheben muss und die er womöglich auch beheben wird. Also es ist bei den Bayern ja auch so, deshalb auch vielleicht nochmal mit Blick auf die Tabelle und sagen wir die langfristigen Folgen jetzt, sollte Ancelotti es schaffen in den nächsten Wochen, den Spielaufbau ein bisschen flexibler zu gestalten, die Einbindung der Achter dann im Offensivspiel etwas zu verbessern, dann sind die Bayern wieder die absolute Top-Mannschaft der Bundesliga. Ohne Wenn und Aber. Plus eben auch, wenn dann ein Robben fit ist, darf man nicht ganz vergessen. Also gerade auch in dem Spiel ist auffällig gewesen, dass eben Bayern quasi ohne rechten Flügelstürmer gespielt hat, weil Thomas Müller komplett neben der Spur war. Spielt da ein Robben, sieht natürlich die ganze Geschichte wieder anders aus. Wirkt sich ja dann auch auf Kimmich und Lahm aus. Also, ich sag mal, bei den Bahnen fehlt nicht viel, um wieder auf dem absoluten Top-Niveau zu spielen.
Haken hinter das Spiel. Wir wollen auch noch über die Mannschaft reden, die Tabellenführer ist. Christopher, oder willst du mal ganz kurz entgegnen darauf?
Nee, ich sehe es aktuell ein bisschen kritischer, weil Ancelotti doch jetzt schon eine sehr, sehr lange Phase unterwegs ist und doch relativ wenig Anpassung vornimmt, sondern eher nach dem Motto verfährt, wer nichts macht, macht nichts verkehrt. und bin jetzt eigentlich eher gespannt, ob er jetzt dann irgendwelche Lehren jetzt wirklich aus dieser Partie zieht und jetzt doch wirklich ein paar Umstellungen vornimmt oder nicht. Ich meine, die nächsten relativ schweren Gegner stehen ja schon auf dem Spielplan mit Leverkusen jetzt am kommenden Wochenende, wo er jetzt eigentlich ja schon beweisen muss, dass er auf jeden Fall eine Umstellung vornehmen muss, weil andernfalls läuft er eigentlich genau in diese gleichen Fallen wieder rein, die Thomas Tuchel jetzt eben schon mal gestellt hat.
Leverkusen hat ja auch gespielt am Wochenende, nämlich gegen RB Leipzig, und RB Leipzig ist der neue Tabellenführer. 3-2-Sieg für Leipzig auswärts bei Bayer Leverkusen. 1-0 Leverkusen, Kampel in der ersten Minute, dann der Ausgleich, Baumgartlinger Eigentor. 2-1-Führung für Leverkusen, Brandt, Elfmeter verschossen dann danach und Forsberg und Orban drehen dann das Spiel. Leipzig mit 6 Siegen in Folge übernimmt die Tabellenführung von den Bayern, jetzt 3 Punkte vor dem Titelverteidiger. Christopher, was hat Leipzig gut gemacht in dem Spiel, was hat Leverkusen schlecht gemacht? Denn ich finde, darüber wurde ein bisschen zu wenig gesprochen, dass Leverkusen einiges richtig schlecht gemacht hat. Wieder mal, muss man sagen.
Leipzig hat eigentlich das richtig gemacht, dass sie eigentlich bis zum Schluss konsequent versucht haben, Umschaltsituationen zu kreieren und dann wirklich richtig extrem überfallartig nach vorne zu kommen. Das Spiel, und da komme ich jetzt eigentlich schon auf Leverkusen, ist vielleicht aktuell die größte Schwäche von Leverkusen, dass sie es halt wirklich nicht schaffen, konstant über 90 Minuten fehlerfrei zu spielen. Das haben wir die Saison schon extrem häufig gesehen. Dann gab es ganz krude Partien. Das Spiel gegen Moskau in der Champions League ist sicherlich das prägnanteste. Sie schaffen es einfach nicht, aus diesen überlegenen, teilweise überlegen vorgetragenen Fußball, den Leverkusen da zeigt und die Mannschaft von Schmidt ja auch zeigt, einerseits so viele Tore zu erzielen, aber andererseits auch in einem Modus zu verfallen, den ich jetzt mal salopp formuliert als abwartend und Ergebnis halten benennen möchte. Und wenn ich halt irgendwie 2-1 führe und vielleicht gerade einen Elfmeter verschossen habe, dann sollte ich vielleicht halt eher vielleicht mal ein Stück weit zurückschalten und eher über Ballkontrolle versuchen, einfach Zeit von der Uhr zu nehmen, anstelle von jetzt immer noch mal weiter überall fahrtlich nach vorne zu spielen und nach Ballverlusten sofort wieder ins extreme Umschaltpressing einzutreten, teilweise total Überladungssituationen zu schaffen und dann Leipzig halt teilweise förmlich einzuladen.
Das ist ja aber ein Problem, über das wir schon länger sprechen bei Leverkusen. Das war ja, glaube ich, in der Vorsaison auch schon immer so unser Thema. Ja, Pressing gut, ja, überfallartig, super, Tempo, klasse, aber irgendwann musst du halt auch mal irgendwie entweder einen tiefstehenden Gegner auseinanderspielen oder halt tatsächlich mal ja so ein Ergebnis halten. Das fehlt immer noch.
Ja, es ist halt wirklich Roger Schmidt, kennt halt nur diese eine Marschrichtung und ist da sehr, sehr wirklich eindimensional unterwegs. Und wenn dann die Spieler einfach Fehler machen und natürlich je länger dieser exzessive Fußball gespielt wird und dieser kraftaufwendige Fußball auch vorgetragen wird, dann führt es einfach ganz zwangsläufig dazu, dass in der vielleicht 75., 80., 90. Minute dann einfach Konzentrationsfehler passieren und dann vielleicht mal in einem Moment der Spieler nicht rechtzeitig genügend rausrückt oder dass er einfach auch mal einen individuellen Fehler einstreut gegen Ende der Partie, der dann einfach dann zu einem, ja, wie beim so einem Kartenhaus einfach dazu führt, dass ein Stein oder eine Karte rausgezogen wird und das ganze Ding wirklich in sich zusammenfällt. Und da findet Schmidt aktuell einfach nicht diesen Hebel und Mechanismus zu sagen, ich passe jetzt hier nur so ein Stück weit dann meine Taktik an, weil ich sage oder die Vorgabe gebe, gut, ab der 60., 65. Minute, da spielen wir das so und ab der 85. spielen wir das dann so. Sondern da gibt es ja wirklich nur diese eine Marschrichtung und er beraubt sich eigentlich dem Erfolg dadurch, den er seine Mannschaft über gewisse Phasen des Spiels hat oder auch manchmal auch über ganze Partien, der auch über die Zeit bringt. Das ist ja eigentlich dieses Paradoxum. Sie schaffen es ja, manchen Spielen echt ganz, ganz gut dazustehen. Die Partie gegen Dortmund ist sicherlich an vorderster Front hier zu nennen in der Saison, aber sie schaffen es halt auch ganz häufig nicht, weil sie einfach zu viele individuelle Fehler dann auch einstreuen.
Konstantin, Leverkusen führt 2-1, verschießt dann einen Elfmeter, Gianannulli gehalten von Gulaschi. Dann beim 2-2 sieht Leno nicht gut aus, beim 3-2 durch Orban, 2-2 Forsberg geschossen, 3-2 durch Orban, verliert Kampel den Ball nach vorne. Christoph hat es schon angesprochen, dass man es cleverer machen muss. Leipzig stark in dem Fall oder Leverkusen tatsächlich schwach und die Punkte hergeschenkt in dem Spiel?
Also ich hatte eigentlich erwartet, dass Leipzig über die 90 Minuten weg zu, sag mal, kraftvoll ist für Leverkusen, weil es ja doch auf ein Pressing-Duell hinaus laufen musste und es ja auch hinausgelaufen ist am Ende. Also diese die ganzen Kommentare, die man auch online gelesen hat, dass es eine ganz schön zerfahrene Partie ist, das bekommt man eben, wenn dann gerade sehr viel Fokus einfach auf Gegenpressing gelegt wird, viele unklare Ballsituationen stattfinden, wenig Passstaffetten von beiden Teams, dann kriegt man natürlich so ein bisschen eine Partie einfach geboten, wo es selten Klarheit gibt und dadurch natürlich auch selten elegante, vielleicht kraftvolle Triplings. Jetzt muss ich aber sagen, auf die Frage bezogen, dass eigentlich Leverkusen mehr oder weniger hier die Fehler gemacht hat, weil man sich zuvor eine Ausgangslage gebracht hat, wo man normalerweise das Spiel gegen Leipzig gewinnen sollte. Und wenn ich mir dann immer, abgesehen von dem Elfmeter, aber meine, das 2-2, krasser Torwartfehler, oder es war zumindest ein Torwartfehler, ich meine, das war ein Schuss, der darf eigentlich dann nicht ins Tor gehen.
Ja, das die ganze Situation.
Es war ja auch so, dass Leipzig vorher irgendwie eine krasse Kombination hatte.
Nee, der läuft aus, also kriegt den Ball von Cater in der eigenen Hälfte, läuft aus der eigenen Hälfte in die gegnerische, hat eigentlich, muss keinen Zweikampf führen und schießt dann in die Mitte und dann ist er drin.
Aber auch noch aus der Distanz, also es ist, da ging ja nichts voraus. Also es war jetzt nicht, dass Leipzig da womöglich einen sehr schönen Spielzug hatte und dann der Schuss stattfand. Es war eine Szene, wie sie millionenfach auf Fußballplätzen in Deutschland und der ganzen Welt zu sehen sind. Und da fällt normalerweise nie ein Tor. Also da läuft dem einer mal ein bisschen durchs Mittelfeld und weiß dann nicht, was er machen soll und schießt dann einfach. Da glaubt der Schütze ja meist noch nicht mal daran, dass das klappen wird. Und also da hat natürlich der Leverkusen auch RB Leipzig wieder zurückgebracht. Man hat es eigentlich hergeschenkt von Leverkusener Seite aus, muss man ganz klar sagen, weil man hat sich eine sehr gute Außenposition während des Spiels geschaffen. Man hat auch diesen schnellen Ausgleichstreffer gut weggesteckt, den es gab, also nach der frühen Führung. Man konnte auf 2-1 erhöhen, hatte sogar den Elfmeter. Also hat der Elfmeter alleine zeigt zumindest, dass Leverkusen auch Chancen hatte oder zumindest auch gute tornahe Situationen sich spielen konnte. Aber am Ende lässt man eben die Punkte komplett liegen. Und normalerweise war es eigentlich ein Spiel, wo dann eher RB Leipzig mal mit 0 Punkten nach Hause fährt. Aber Leverkusen hat sich dann doch dazu entschieden, dass RB Leipzig ein ganzer Tabellenführer sein kann. Ich weiß nicht. Also es ist natürlich auch so eine Geschichte bei Leverkusen mittlerweile. Da kommt einiges zusammen. Jetzt ist es auch vielleicht fernab des Analytischen hat man auch mittlerweile das Gefühl, das war so eine ganz typische Leverkusen Partie am Ende, dass einfach sie das dann wieder hergeschenkt haben und dann mit leeren Händen dastehen. Man hat immer wieder das Gefühl, wahrscheinlich statistisch nicht belegbar oder auch nicht zu belegen, aber man hat immer wieder das Gefühl, wenn es 50-50 Situationen gibt, dann füttert Leverkusen. Und auch zu Roger Schmidt noch ganz kurz. Ich hatte jetzt erst Tuchel angesprochen, dass natürlich Tuchel auch jemand ist, der auch Limits hat als Trainer, also wie jeder andere auch. Aber trotzdem hat er eine große Variabilität und auch eine große Anzahl an Werkzeugen, an taktischerseits und auch wahrscheinlich was Trainingseinheiten betrifft und alles. Bei Roger Schmidt ist die Trainingsarbeit auch hervorragend und auch das, was er zumindest als sein präferiertes System dann den Spielern vermittelt, das passt. Aber ansonsten ist da irgendwo ein Plateau erreicht aktuell. Und es ist natürlich jetzt auch eine Frage, wie viel Risiko kann man gehen oder wie viel Risiko möchte er zum Beispiel gehen, um womöglich Veränderungen zu forcieren. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, so ein Schuss, dass man dann auch diese große Stärke, die man aktuell immer noch hat, dann aufgibt und aber auf der anderen Seite dann nichts Positives dabei rauskommt. Also es ist ein bisschen eine verzwickte Lage einfach, glaube ich, weil er könnte natürlich jetzt auch in andere Richtungen trainieren und taktisch, strategisch Änderungen vornehmen, aber immer auf die Gefahr hin, dass man womöglich dann komplett abbaut und dann eben diese Übergang nicht schafft. Also ein bisschen verzwickte Lage und dann weiß ich natürlich auch nicht, was Leverkusen möchte. Wollen sie jetzt für immer Vierter werden oder Dritter? Wahrscheinlich will man ja mehr, aber aktuell in dieser Saison sieht es ja eher aus, als wird es noch weniger.
Eigentlich muss ja Leverkusen mehr wollen, weil so wie der Kader ja auch aufgebaut wurde und Spieler wie Toprak und Bellarabi ja auch gehalten wurden, das wären ja eigentlich normalerweise die ganz typischen Abgänge für Leverkusener Niveau. dann stellt sich bei mir schon die Frage, ob Roger Schmidt da jetzt noch der richtige Trainer ist, der das dann auch die Ziele, die man sich wahrscheinlich intern gesetzt hat, dann noch nachhaltig erfüllen kann.
Ja klar, und vor allem, wenn man sich anschaut, dass ich glaube, dass man sich vor der Saison versprochen hat, womöglich Platz 2 zu erreichen, weil Dortmund eben auch einige Abgänge einstecken musste, verkraften musste. Man die Bahn wahrscheinlich dann immer natürlich auf 1 sieht. Ja, aktuell sieht es ja aus, als würde man nicht mal Platz 3 schaffen. Also ich glaube, vor der Saison hätte man sich Platz 2 sehr gerne gewünscht, wäre mit Platz 3 immer noch zufrieden. Rein von den Machtverhältnissen her in der Bundesliga. Aber wenn man sich die Tabelle jetzt anschaut und auch wie eben RB Leipzig und Hoffenheim zum Beispiel vorne mit dabei sind, dann ist der dritte Platz aktuell ein bisschen außer Reichweite. Es kann sich natürlich noch viel ändern während der Saison, aber da bin ich wirklich gespannt, wie das in Leverkusen noch weitergeht und wie dann die Klubführung auch entscheidet, weil die Klubführung müsste dann auch eine schwierige Entscheidung treffen. Man hat einerseits mit Roger Schmidt trotzdem einen Trainer, der eine Mannschaft zu regelmäßigen Erfolgen führen kann, nur dieser Sprung an die absolute Spitze fehlt. Sagen wir mal, man trennt sich von Roger Schmidt und holt einen Nachfolger, kann man sich damit auch komplett in den eigenen Fuß schießen.
Ihr hört den Vorcheck mit Christopher Ramm und mit Konstantin Eckner. Ich bin Christoph Fetzer. Und das sind die gesammelten Ergebnisse des 11. Spieltags über Bayern gegen bei Dortmund 0-1 und Leverkusen gegen Leipzig 2-3 haben wir schon gesprochen. Und dann haben wir noch Gladbach gegen Köln 1-2. Gladbach jetzt in der Liga seit 6 Spielen ohne Sieg. Stindl bringt Gladbach in Führung, dann aber Modest 12. Saisontor und Risse mit diesem ja nicht ganz so schlechten Freistoß in der Nachspielzeit zum 2-1. Hoffenheim, HSV 2-2, Kostic und Müller für den HSV, Wagner und Zuber per Direktabnahme für die TSG Hoffenheim. Da haben wir das V jetzt die einzige Mannschaft ohne Sieg. Augsburg, Hertha BSC 0-0, Hertha BSC mit den besseren Möglichkeiten, aber insgesamt war das vom Niveau nicht ganz so hoch. Werder Bremen, Eintracht Frankfurt 1-2, Grilic mit dem Führungstreffer, dann Meier nach Einwechslung und Barkok mit seinem ersten Bundesliga-Tor im ersten Bundesligaspiel nach Einwechslung vor Ballverlust. Kruse, der hat gespielt genauso wie Pizarro, Startformation. 4. Niederlage in Folge für Werder. Frankfurt seit 5 Bundesligaspielen ungeschlagen. Mainz-Freiburg 4-2. Geht immer was, wenn Mainz zu Hause spielt. Bungert, Mali, Bell und Onisivo für die Mainzer und Grifo sowie Petersen für Freiburg. Und dann haben wir noch Wolfsburg-Schalke 0-1, Goretzka der Torschütze, Darmstadt-Ingolstadt 0-1. Erster Saisonsieg für Ingolstadt mit dem neuen Trainer Mike Walpurgis. Das Tor macht Hartmann mit einem Volleyschuss auch nicht so schlecht. Unsung Hero des Spieltags, Christopher.
Sokrates, wer so viel Souveränität in der Zweikampfführung an den Tag legt und so viel Flanken verhindert, der verdient es auch, gewürdigt zu werden in seinem Spieltag.
Konstantin?
Ich nehme den Kölner Torhüter Kessler.
Nicht Horn, ja, sondern Kessler, der gespielt hat, weil Horn verletzt war und Kessler hat richtig gut gehalten.
Genau. Ich glaube, es gab sogar irgendwie, auf Twitter habe ich gelesen, weil Kessler ist ja schon relativ lange beim ersten FC Köln, immer so zweite Reihe oder fast immer zweite Reihe. Er ist länger beim ersten FC Köln, als RB Leipzig als Verein existiert.
Und hat erst 6 Bundesligaspiele auf dem Rücken.
Also weniger als RB Leipzig. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Existenz von RB Leipzig ist ja eigentlich SSV Markranstädt. Also, okay, wie auch immer. Also war zumindest eine ganz lustige Statistik, aber normalerweise beteilige ich mich ja nicht an Seitenhieben gegen RB Leipzig. Ich stehe dem ja eher etwas positiv gegenüber. Aber um auf Kessler zurückzukommen, ja, wie gesagt, eigentlich ein Leben lang in der zweiten Reihe und hat dann im wichtigen prestigeträchtigen Derby gegen Gladbach eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Und deshalb der Unsung Hero für mich.
Zungenschnalzer des Spieltags, Konstantin.
Da nehme ich ganz überraschend das Tor von Moritz Hartmann gegen Darmstadt.
Der war schon schön. Fällt ihm auf den Fuß.
Kopfball. War aber auch so ein Tor wie das 2-2 von Leipzig. Das ist so ein bisschen, aber in dem Fall eben keine Chance für den Torhüter.
Ja.
Aber das sind natürlich solche Schüsse, so Versuche, die normalerweise nie reingehen. In dem Fall, genau, schön auf den Fuß gefallen. Wobei solche sind immer noch ein bisschen dankbarer. Da kann man, wenn man optimal trifft, dann kannst du ja Ball immer so gut senken. Und das ist ja in dem Fall auch passiert. Also ja. Der leichte Höhe und dann fällt hinten schön rein. Ansonsten war Ingolstadt recht unspektakulär im ersten Auftritt unter Walpurgis und auch, ja, ich sag mal, Darmstadt hat eigentlich eine gute Leistung gezeigt, insgesamt auch wenn man ihre limitierten Mittel einfach in den Kontext mitsetzt. Aber Ingolstadt hat mehr oder weniger auf 0-0 gespielt und macht eben dann so ein Tor und bringt nach Hause. Also das ist eben dann, ich glaube, viele würden sagen, das ist einfach Fußball.
Ja, Darmstadt hat echt krass viele Möglichkeiten gehabt. Lattenfreistoß, Benatira, Czolak alleine vom Tor, Benatira alleine vom Tor. Heller dann nochmal
ja, einen Schuss. Ja, weil man auch sagen muss, es gab einige Chancen. Das war aber jetzt nicht mal so, dass die, wo ich jetzt unbedingt sagen würde, das war jetzt gerade rausgespielt. Es gab halt, klar, also es gab, glaube ich, zwei Situationen, die waren ganz gut rausgespielt. Es gab auch einige Situationen, wo einfach wieder diese Stärke nach Standards, die jetzt nicht mehr ganz so ausgeprägt ist wie der letzten Saison, aber trotzdem immer noch da ist, vorhanden ist, immer wieder zum Tragen kommen. Also es ist einfach, Darmstadt strahlt bei Standardsituationen, auch bei Flanken, die strahlen einfach immer so eine Grundgefährlichkeit aus, was irgendwie schon ein Phänomen ist.
Christopher, der Zungenschnalzer des Spieltags.
Ja, da nehme ich natürlich den Schuss von Risse. Schade, dass es nicht Turn und Taxis kommentiert hat, aber ja, mei.
Ja,
kann ich alles haben.
Da kann man auch nochmal diskutieren, ob, ja, muss man da über ein Tor diskutieren und über Sommer diskutieren? Nee, eigentlich nicht, oder? Der trifft ihn einfach voll und dann wird er halt.
Es war ein Schuss, der hätte auch das Meer geteilt und.
waren echt ein paar richtig schöne Tore dabei. Ich finde jetzt auch, also der von Zuba hat jetzt nicht so im Kreuzig eingeschlagen, aber das war auch ein sehr schöner Direktschuss. Also da waren so ein paar Volleys dabei oder halt, einfach schöne Schüsse, schöne Distanzschüsse an diesem Spieltag. Kopfschüttler haben wir noch. Christopher.
Die Taktik von Carlo Ancelotti.
Haben wir ja schon ein bisschen näher ausgeführt. Dann ziehst du uns am Schluss nochmal so runter, oder? Auf deinen Gemütszustand.
Ja, ich wäre jetzt in einem Herbstdepression verfallen.
Sind 20 Kilo zunehmen.
Ja, du weißt, wie es ist. Meine Zeit ist der Sommer, das alte Jan-Ulrich-Motto.
Viel Spaß dann im Frühjahr.
Konstantin, als Kopfschüttler haben wir noch.
Ja, ich möchte eigentlich nicht mit so einer negativen Grundstimmung einfach die Sache beenden. Deshalb nehme ich keinen richtigen Kopfschüttler, sondern einfach die Szene des Spieltags. Die Verbrüderung von Sokratis und Ribéry.
Ach Gott.
Ist für dich ein Kopfschüttler?
Nein. Das ist die Szene des Spieltags für mich. Wir wollten ja nicht so negativ die ganze Sache jetzt ausklingen lassen, nachdem jetzt Christopher schon die erste Packung mit Schokolade aufgemacht hat gerade und jetzt schon anfängt, die 20 Kilo anzufuttern.
Das war der
Vorschlag. Was auch ein bisschen abhängig ist, ich glaube, dein Gewicht, die Gewichtszunahme ist ein bisschen abhängig von der Platzierung des FC Bayern. Bleiben sie Zweiter, sind es noch 10 Kilo. Ab jedem weiteren Platz dann nochmal 5 Kilo drauf.
Oh, es geht nach, denkst du schon nach unten. Das war der Vorcheck mit Christopher Rand von miesenrot.de. Auf Twitter ist er @ramc. Danke dir, Christopher.
Vielen Dank.
Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_eckner. Danke dir.
Danke euch.
Alle Episoden auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Ihr könnt uns eigentlich, wenn ihr den Podcast gut findet, könnt ihr uns auch iTunes-Bewertungen geben und Rezensionen hinterlassen. Könnt ihr gerne machen, überhaupt kein Problem. Twitter @check_pod, Facebook www.facebook.de/der-vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst's ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.